Hallo, das ist Reingehen, der Podcast der Wochentaz. Diese Woche mit mir, Sophie Fichtner. Wir stellen euch jede Woche zwei Geschichten aus unserer aktuellen Zeitung vor und sprechen mit den AutorInnen über ihre Recherchen. Diese Woche geht es um die Resilienz der UkrainerInnen, denn die Invasion Russlands liegt kommende Woche schon 4 Jahre zurück. Und ich habe in dieser Ausgabe von etwas Neuem gehört, das ich mit euch teilen möchte. Ein chinesisches Unternehmen plant, ein weltweites Stromnetz zu bauen und die Stromversorgung der Kontinente zu verbinden. Darum geht es im zweiten Gespräch. Zuerst spreche ich mit Anastasia Rodi. Hallo, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo, hallo.
Der Anlass ist leider absolut nicht erfreulich, denn vor 4 Jahren, am 24. Februar 2022, hat die russische Invasion in der gesamten Ukraine begonnen. Anastasia, du bist auf der Krim in der Ukraine geboren. Du warst lange Ukraine-Korrespondentin und dann warst du plötzlich auch unfreiwillig Kriegsreporterin. Mittlerweile lebst du jetzt in Berlin, fährst aber immer wieder in dein Heimatland und stehst dort auch in engem Kontakt mit den Menschen. Kannst du dich für uns zurückerinnern am 24. Februar vor 4 Jahren? Wo warst du damals?
Ja, zu diesem Zeitpunkt lebte ich bereits in Berlin und um 5 Uhr morgens wurde ich und mein Mann durch einen Anruf von seinem Sohn, der damals in Kiew lebte, geweckt. Er hat gesagt, dass die Stadt mit Raketen beschossen werde und alles über ihn herum in Flammen stehe. Ich konnte es kaum glauben, als ich die Nachrichten geöffnet habe und die Karte mit Beschussorte gesehen habe, wurde mir klar, dass es eigentlich das ganze Land in Flammen steht. Ich habe kurz eine Nachricht an meine Redakteurin Barbara Ortel geschickt mit einem kurzen Satz: Es ist ein umfassender Krieg. Den ganzen Tag habe ich auch einen Laptop und ein Telefon verbracht. Ich habe mit Menschen gesprochen und die Evakuierung organisiert, mit denen ich noch Kontakt haben könnte, weil die Verbindung war wirklich sehr schwach. Und parallel, mein Mann hat unsere Sachen gepackt und auch alles Nötiges gekauft. Und wir haben uns Anfang Februar, als die Situation zugespitzt hat, entschieden, dass wir werden zurück in die Ukraine, falls der Krieg ausbricht. Und so ist es auch halt passiert. Ja, diese Reise war wirklich sehr schwierig. Wir brauchten damals 2 Tage lang, um zurück von Berlin nach Kiew, weil alle Menschen haben das Land verlassen.
Ihr seid in die andere Richtung gefahren, ja?
Andere Richtung, ja. Es gab keine direkte Verbindung. Wir mussten auch per Autostopp fahren. Und am Morgen, am 27. Februar, waren wir endlich in Kiew vor Ort. Und die nächsten 2 Jahre haben mit ganz kurzen Unterbrechungen in der Ukraine verbracht. Ich habe in dieser Zeit Dutzende Reportagen aus der Ukraine geschrieben und begleitet mit Fotos von meinem Mann als Fotojournalist.
Ja, davon haben wir ganz viel gelesen. Was wir damals vor 4 Jahren wahrscheinlich die wenigsten geglaubt hätten, dass dieser Krieg so lange andauern würde und die Ukrainer in Russland so lange standhalten können. In deinem Essay, was du jetzt geschrieben hast, schreibst du, dass das auch an dem Durchhaltevermögen der UkrainerInnen liegt. Wo sieht man diese Resilienz denn im Alltag? Wo hast du die beobachtet?
Ich würde sagen, dass das Wichtigste ist, dass Russland als zweitstärkste Armee der Welt galt. Eigentlich konnte weder das ganze Land besetzen oder auch, aber auch keine administrative Zentrum im Land. Und das zeigt einfach, dass die russische Armee ist stark, aber die ukrainische Resilienz ist stärker. Also wenige haben damit gerechnet, auch im Ausland, aber auch im Inland. Und trotz dieser Erschöpfung nach 4 Jahren Vollinvasion, Menschen halten irgendwie durch. Ja, ich werde weniger über die Armee sprechen. Ich würde gerne mehr über die Menschen sagen. Und was sehr wichtig ist, ich glaube, das russische Regime hat gedacht, okay, wir werden erschöpfen diese Menschen und sie werden dann protestieren und Kapitulation von der, also vom Präsident fordern. Aber das ist nicht passiert und ich glaube auch wird nicht passieren, obwohl die Situation ist wirklich sehr schwierig, besonders in diesem Winter. Diese Resilienz, man sieht auch in kleinen Sachen. Zum Beispiel, es gab die Nacht in voller Beschuss, mehrere zerstörte Häuser, aber man sieht dann um 8 Uhr morgens, in 2 Stunden nach Beschuss, das Café wieder macht auf. Ja, sie haben keine Scheiben oder Fenster, aber trotzdem, sie machen Kaffee für die Menschen. Also man denkt jetzt, okay, es ist vielleicht ein Business, aber nicht. Sie geben diese Kaffee umsonst, zum Beispiel zu Rettungskräfte oder Mediziner oder einfach Passanten. Kleine Sachen, die vielleicht weniger bedeuten, kamen in normale Friedenszeiten, aber in Kriegszeiten. Nein, einfach miteinander gute Sachen zu teilen oder einfach gute Worte geben. Das hilft, obwohl man denkt, das ist etwas nicht Seriöses oder wenig bedeutend als große Hilfe. Aber alles gilt. Und Menschen immer noch haben Energie, das mit anderen zu teilen.
Ja, so sehr beeindruckend. Es geht viel um Gemeinschaft, wie ich das raushöre. Kannst du mir erklären, woher diese Resilienz kommt?
Ich glaube, das ist etwas, was eigentlich immer da war, aber weniger sichtbar wurde. Und ich schreibe auch in meinem Text und verbinde das sehr stark mit den Bedürfnissen für Gerechtigkeit. Weil zum Beispiel während Euromaidan-Revolution 2014, als die ukrainische Volk gegen autoritäre Präsident damals Janukowitsch aufstand, Menschen nennen diese Prozesse auch Revolution der Wut. Also die Wurde ist es wirklich sehr bedeutend für die Ukraine, Wurde und Gerechtigkeit. Deswegen, wenn man hört zum Beispiel in Nachrichten heute, ja, in Washington wird gesagt, Putin wolle Frieden, ja, ihr müsst aufgeben, weil sonst wird es noch schlimmer. Man fragt sich selbst, wo ist dann die Gerechtigkeit für die Menschen, die so viel geleid haben und so viel verloren, so viele Verwandte sind nicht mehr am Leben, Häuser wurden zerstört durch diese Beschüsse und dann bekommt man keine Gerechtigkeit oder keine und der Aggressor wird nicht bestraft. Man will wirklich diese Gerechtigkeit zu haben und dafür man immer wieder steht und steht auch morgens nach dem Beschuss und geht zur Arbeit.
Du schreibst auch davon, dass das wahnsinnige Anstrengung natürlich mit sich bringt, das auszuhalten, gerade in diesem besonders kalten Winter, wo die russische Armee massive Angriffe auf das ukrainische Stromnetz ausgeübt hat. Und im Januar waren zeitweise über 1 Million Haushalte ohne Strom und es war -10 Grad und noch kälter. Ich frage mich da, wie hält man sowas aus? Ich meine, wir haben hier einen kalten, langen Winter und finden es schon unangenehm. Deshalb frage ich mich ja, gibt's mit welchen Tricks machen die das? Ist einfach für mich unvorstellbar.
Ja, ich hoffe sehr, das wird unvorstellbar bleiben. Vielleicht als Beispiel. Das habe ich auch mehrmals erlebt und frage mich auch, wie man kann dann am Morgen weiter funktionieren. Zum Beispiel, ja, es gibt den Beschuss in der Nacht, du kannst nicht schlafen, weil du hast Angst, Adrenalin lässt das auch nicht. Dann ist es sehr kalt und sehr dunkel. Du hörst diese Beschuss, vielleicht Flugabwehrsystem funktioniert oder es gibt irgendwelche herabfallende Trümmer. Du hast nicht geschlafen oder wenn du hast Möglichkeiten, du verbringst diese Nacht in der U-Bahn, in den Wurden, da ist auch kalt, unbequem. Vielleicht ein Kind weint oder ein Hund oder eine Katze kratzt nebenan. Also gar nicht schlafen. Was will man nach so einer Nacht? Entweder warme Dusche oder einfach Kaffee. Und es gibt keine Möglichkeit, weil es gibt keinen Strom. Du kannst nicht Kaffee kochen. Dann, ich gehe zur Arbeit. Man kann sich kaum konzentrieren. Es ist wirklich sehr angestrengt. Und wenn man keine Kinder hat oder ältere Eltern, die man sich auch kümmern muss. Da, wenn zum Beispiel jetzt jemand hat auch einen Mann oder einen Bruder oder einen Vater an der Front, man muss auch darüber Gedanken machen. Also es ist wirklich sehr, es ist nur Beispiele, das sind einfache Menschen, also keine Politiker oder weiß ich nicht. Also das ist das Leben im Land. Trotzdem, man versucht irgendwie das normale Leben auch zu haben. Ja, man hat vielleicht diese Bilder von Rave Party am Dnipro gesehen. Man braucht einfach diese kurze Illusion, das Leben ist noch, geht weiter. Oder man besucht ein Konzert. Ja, es ist auch kalt im Saal, aber trotzdem, man hört die Musik, man sieht andere Menschen, man kommuniziert. Man kann auch einen Kaffee im Kaffee haben, was es auch bringt, und dazu auch ein Kuchen. Diese kleinen Sachen geben auch eine Hoffnung, dass eigentlich, okay, wir alle leiden, aber irgendwie, wir halten zusammen. Und vielleicht, dass es auch zeigt, dass eigentlich, ja, man kann auch unter solche Umständen funktionieren und auch Hoffnungen haben, auch Familien gründen oder Kinder zur Welt bringen. Was passiert alles? Es ist alles sehr gemischt. Es ist nicht nur dunkel und kalt, aber es leuchtet auch eine Hoffnung.
Ja, die kurzzeitige Illusion eines normalen Lebens, das finde ich, ist eine sehr schöne Beschreibung von zum Beispiel diesen Partys auf dem zugefrorenen Wasser. Du beobachtest das oder du erlebst das mit den Krieg natürlich jetzt schon viele Jahre. Schon vor 2022 war der Krieg, die Annexion der Krim liegt viele Jahre zurück. Hast du eine Veränderung bei den Menschen beobachtet, trotzdem, was dieses Aushalten vielleicht angeht? Wie zeigt sich das?
Ja, ich beobachte das sehr stark. Ich mache auch kurze Pause, gehe im Ausland, aber dann, wenn ich komme zurück, ich komme wieder und sehe diese Veränderungen natürlich. Ich würde das so beschreiben. Man natürlich verliert die Kräfte. Das ist selbstverständlich. Das ist sehr menschlich auch. Das Organismus ist keine Maschine. Also er braucht auch irgendwie Energie, auch Entspannung. Wenn man verliert das Land nicht, dann natürlich man lebt immer wieder weiter unter solchen starken Druck. Das bedeutet paradoxerweise nicht, dass man ist bereit, alles aufgeben, um normales Leben zurückzukommen, bekommen. Weil die Ukraine irgendwie verstehen, dass Aufgeben ist keine Option, weil das bedeutet nicht, dass Krieg endet einfach plötzlich mit der Kapitulation der Ukraine.
Wie steht es um deine eigene Resilienz? Vielleicht kannst du dazu was sagen. Wie machst du immer weiter? Du hattest ja auch nicht vor, Kriegsreporterin zu sein.
Ich werde sehr ehrlich sein, es ist wirklich sehr schwierig. Ich mache diesen Job vor mehr als 12 Jahren. Ich habe alles gesehen, was man nur gesehen im Krieg kann. Das macht auch etwas mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Gehirn. Aber wie die meisten Ukrainer habe ich auch ein starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und dieses Bedürfnis ist deutlich stärker als meine Erschöpfung. Und ich setze mich für die Gerechtigkeit ein, so gut wie ich kann, also nämlich mit meinen Texten. Das gibt mir Energie, Kraft und auch Motivation.
Und du hast doch jetzt bald vor, wieder in die Ukraine zu fahren, oder?
Ja, im März und im April will ich vor Ort sein. Ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig, über diese Resilienz vor Ort zu erfahren und auch darüber zu berichten, weil nach so einem Winter, man muss wirklich mit Menschen sprechen und auch über die politische Lage im Land, im Hintergrund von dieser Gespräche über vermutlich bestehende Wahlen. Auch man muss darüber zu sprechen, auch berichten. Und ich frage mich bereits jetzt, was kommt im nächsten Winter? Wie kann man diese zerstörte Energieinfrastruktur auch wieder zu bauen? Es ist egal, wird das die Frontlinie angefroren oder nicht. Man muss wirklich damit rechnen, das wird auch nicht einfach im nächsten Winter.
Du sprichst schon vom nächsten Winter. Als allererstes hoffen wir, dass der jetzige Winter sich schnell verzieht und der Sommer dann etwas Entspannung bringt. Ich bin gespannt, was du aus der Ukraine berichtest, dann, wenn du wieder da bist im März und April, und sage vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und mit mir gesprochen hast.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Bis bald. Mach's gut.
Das Ding der Woche.
Diesmal packe ich mit meinem zweiten Gast das Ding der Woche aus. Jetzt sitzt mir Jonas Waag gegenüber. Hi Jonas, schön, dass du da bist. Jonas, du bist eigentlich Redakteur im Ressort Wirtschaft und Umwelt und beschäftigst dich mit Klimathemen. Aber vielleicht ist dir das Ding der Woche ja trotzdem irgendwie begegnet. Es wird immer von unserem Gesellschaftsressort ausgewählt und ist in dieser Woche irgendwie wichtig. Ich reiche diesen Umschlag. Achtung, das ist ein richtig physisches Ding drin,
oh, wow,
diesmal.
Oh Gott, ja, okay. Ich öffne und raschele. Darf ich gucken? Oder
du darfst gut, das rausnehmen und angucken und fühlen.
Es ist einfach ein Teller. Es ist ein weißer Teller. Made in Germany, natürlich. wir sind ja alles gute Standortpatrioten. Aber warum?
Der Teller ist leer.
Ja, das gibt mir noch nicht
Nein,
so viel.
Nein, okay. Ich muss auch sagen, es ist ein bisschen kompliziert.
Okay.
Aber der leere Teller steht für die Fastenzeit der Christen, die jetzt beginnt, und der muslimische Fastenmonat Ramadan auch. Mhm. Und das ist sehr besonders, dass diese beiden Fastenzeiten gleichzeitig beginnen und auch in der gleichen Zeit stattfinden. Genau, Ramadan beginnt immer mit dem Sichten der Neumondsichel. Das hängt so ein bisschen von der geografischen Lage ab. Wir zeichnen heute am Mittwoch auf. In manchen Ländern ist das eben heute am Mittwoch der Fall. Je nachdem, wo man die Sichel dann eben sichtet, ist es vielleicht auch der Donnerstag. Aber heute mit dem Aschermittwoch beginnt eben auch die Fastenzeit der Christen. Hast du schon mal gefastet oder fastest du vielleicht auf etwas?
Nee, ich habe das noch nicht gemacht. Mein Vater fastet immer Fleisch. Das finde ich sehr lustig, weil er dann auch natürlich einer von denen ist, die dann danach und davor nochmal extra viel Fleisch essen. Das heißt, die Wirkung hält sich auch in Grenzen.
Okay.
Aber es ist immer ganz lustig, von meinem Vater so jedes Jahr zu hören, was für neue vegetarische Produkte er entdeckt hat, wenn man zu einem Jahr Abstand.
Okay, ich bin sehr gespannt, was er dir dieses Jahr erzählen wird. Dann kommen wir jetzt aber zu deinem Fachgebiet. Und zwar schreibst du in der aktuellen Ausgabe der Wochentaz, dass der drittgrößte Konzern der Welt ein globales Stromnetz bauen will. Wer ist das und was steckt dahinter?
Das ist die State Grid Corporation of China, also der chinesische Stromnetzbetreiber. Wie gesagt, das drittgrößte Unternehmen der Welt hinter Walmart und noch irgendwie einem anderen, was, glaube ich, nicht Umsatz angeht, aber so MitarbeiterInnen und so. Und die betreiben das chinesische Stromnetz. Das ist ja gigantisch, also China hat den größten Stromverbrauch der Welt. Und das größte Stromnetz dementsprechend auch. Und die können das einfach ziemlich gut, so Stromnetze bauen. Die sind da ziemlich gut drin geworden über die letzten 20 Jahre. Und eine Sache, in der sie am allerbesten sind, ist Ultrahochspannungsleitungen bauen. Das sind so, die laufen mit einer Spannung von 1000 Kilovolt zum Vergleich. Wir sind hier so mit unseren krassen Leitungen bei so 500. Und die würden gerne mit diesen Ultrahochspannungsleitungen noch viel mehr Geld verdienen und sich noch viel mehr Einfluss sichern. Und deswegen wollen die in die ganze Welt exportieren. Und das Beste, um ein Stromnetz in die ganze Welt zu exportieren, ist natürlich, indem man die ganze Welt miteinander vernetzt.
Okay, es klingt nach einem gigantischen Vorhaben. Ich muss sagen, ich habe noch nie von diesem Unternehmen gehört, obwohl die so groß sind. Das finde ich schon mal irgendwie ein bisschen beängstigend vielleicht auch. Aber wie sieht es denn in China jetzt aus, wenn die schon so gut da drin sind, den Strom vom Inland im Westen in den Osten an die Küste zu transportieren? Sieht man das da? Wie stellt man sich das vor?
Das kommt natürlich total darauf an, wo man ist, aber da, wo diese, also es sind so 40 von diesen heftigen Leitungen, die da durch China laufen, und das ist ja einfach ein unheimlich geografisch, auch unheimlich diverses Land. Das heißt, das schlängelt sich so durch Schluchten und Täler an verschiedenen Flüssen entlang, aber halt so gigantische Strommasten. Das läuft über so Teeplantagen und durch Wüsten und muss sich auch so teilweise über Gebirge, muss man diese Strommasten bauen. Also das ist schon auch echt einfach ingenieurstechnisch einfach wahnsinnig beeindruckend.
Also sieht man das wie so Würste, die sich da überall durchs Land schlängeln.
Ich weiß nicht, ob die Chinesen das Würste nennen würden, aber ja, ich glaube schon, ja.
Dein Vater vielleicht. Nein, aber an sich ist das natürlich eine total krasse Idee und auch die Vorstellung, wenn man Solarstrom dann irgendwie vom sonnigen Land ins nächste weniger sonnige einfach easy transportieren könnte, klingt das ja eigentlich erstmal nach einer sehr guten Nachricht, auch für den Klimaschutz.
Das wäre mega gut, weil wir haben ja mit den Erneuerbaren, die wir dringend brauchen, um das Klima zu schützen, das Problem, dass es einfach nicht immer windet und es scheint auch nicht immer die Sonne. Und wenn wir einfach ausgleichen könnten, dass bei uns gerade vielleicht irgendwie Nacht ist oder meinetwegen es ist Winter und um 8 Uhr morgens wollen oder 7 Uhr morgens wollen, aber trotzdem alle ihr Toast toasten, dann können wir uns einfach, weil Strom ja relativ fix ist, also fast Lichtgeschwindigkeit.
Ah, wow, so schnell.
Dann können wir uns das einfach irgendwie aus Kasachstan holen oder so, wenn die da gigantische Solarparks bauen, weil da scheint ja dann schon die Sonne. Das heißt, man würde ganz viele von diesen Fluktuationsproblemen, die man mit Erneuerbaren hat, einfach lösen, weil irgendwo weht immer der Wind, irgendwo scheint immer die Sonne.
Und du schreibst in deinem Text auch, dass das diplomatische Vorteile hätte, wenn wir so ein Stromnetz bauen.
Also man könnte es jedenfalls hoffen, weil wenn man so ein Stromnetz miteinander verbindet, dann muss man einfach über bestimmte Sachen reden. Also das wird dann super technisch, das müssen wir jetzt nicht ausführen.
Lieber nicht.
Aber es gibt sogar zum Beispiel in Nordkorea gibt es so einen südkoreanischen Industriepark. Wie genau der da hingekommen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber der wird vom südkoreanischen Stromnetzbetreiber auch mit Strom versorgt. Und selbst wenn diese beiden Länder, die ja sich ja wirklich nicht oft irgendwie was zu sagen haben, die beiden müssen trotzdem zusammenkommen, um über dieses Stromnetz zu sprechen. Und genauso zum Beispiel will Nepal ganz viel Wasserkraft exportieren. Und die verstehen sich traditionell nicht so mega gut mit Indien. Aber wenn sie über ihr gemeinsames Stromnetz sprechen, damit Nepal seine Himalaya-Wasserkraft nach Indien exportieren kann, da müssen die ja halt schon zusammenkommen und da können sich dann auch die Beziehungen verbessern. Also man ist gezwungen, miteinander zu sprechen, weil anders kriegt man so ein Stromnetz nicht gemeinsam organisiert.
Das klingt trotzdem ganz schön utopisch, jetzt ein Stromnetz über die ganze Welt zu bauen und dadurch gibt es dann vielleicht sogar irgendwann Frieden, weil alle müssen miteinander reden. Wo ist denn da der Haken bei dieser Utopie?
Der Haken ist eigentlich überall. Also das wird auch nicht passieren. Da kann ich jetzt nach 5 Minuten Freude, muss ich jetzt schon mal alle ZuhörerInnen enttäuschen.
Okay.
Also man kann natürlich jetzt einfach hoffen, dass das irgendwelche Konflikte löst, aber während es gebaut wird, wird es erstmal Konflikte verursachen, weil so ein Stromnetz auch einfach ein Machtfaktor ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, okay, wir wollen irgendwie Indien mit Europa verbinden, dann müsste man irgendwie die indischen Stromleitungen durch Zentralasien bauen. Da wäre Usbekistan sehr wichtig, also das kann man sich auf der Karte angucken, warum Usbekistan da wichtig ist, und Afghanistan. Durch Afghanistan Stromnetz bauen, kann ich mir vorstellen, dass es aktuell nicht so viele Banken finanzieren würden, aus Sicherheitsgründen.
Mhm.
Und man würde damit zum Beispiel auch Tadschikistan überspringen. Tadschikistan hat auch aus historischen Gründen wegen der Sowjetunion eine sehr zentrale Rolle, also Stromdrehscheibe in Zentralasien, macht aber nicht so viel Sinn für so ein Indien-Europa-Stromnetz.
Das heißt, man würde dann da so eine Abbiegung nehmen müssen, die unnötig ist.
Genau, und Tadschikistan findet das natürlich nicht gut, weil die Geld damit verdienen, dass sie dieses Stromdrehkreuz sind. Und das würde einfach für Konflikte sorgen an ganz vielen, das ist jetzt nur ein Beispiel, das würde auch noch an ganz vielen anderen Ecken und Enden dafür sorgen, dass irgendwelche Länder sich miteinander streiten, wer jetzt profitiert von diesem Stromnetz und wer da jetzt mehr Macht ausübt und wer weniger und wer die Kontrolle hat.
Ich stelle mir es aber auch wahnsinnig teuer vor, einfach so lange Leitungen über so viele Kilometer hinweg zu verlegen.
Das ist wirklich heftig. Also es gibt eine Planung für so ein langes Unterseekabel zwischen Deutschland und Großbritannien, was ja jetzt erstmal nicht so die größte Strecke ist, die man da überwinden muss. Das wären 750 Kilometer und das soll 2,8 Milliarden Euro kosten. Ich habe das mal von Georg Zachmann durchrechnen lassen, der ist bei der Denkfabrik Bruegel so Stromnetzexperte, was auch ein wilder Job ist, finde ich. Und würde man jetzt, also globales Stromnetz heißt ja auch, wir würden es irgendwie Amerika und Europa verbinden.
Mhm, also einmal über den Atlantik.
Ja, oder drunter, tendenziell. Mhm. Das ist nochmal ein bisschen, also einfach ist vielleicht übertrieben, aber ist wenigstens nicht ganz so kompliziert, wie da so Masten zu bauen. Das sind 5000 Kilometer und wenn man das jetzt einfach mal hochrechnet, dann würde das halt 20 Milliarden Euro kosten, dieses Netz. Und er meinte, da ist es tatsächlich billiger, wenn man einfach auf beiden Seiten Atomkraftwerke hinpflanzt, die ja auch wirklich die allerteuerste Art und Weise ist, wie wir wissen, wie man Strom herstellen kann. Und das würde sich trotzdem mehr lohnen, als dieses Unterseekabel zu verlegen.
Okay, an dem Beispiel merkt man sehr gut, dass das wirklich ein wahnsinnig weit entfernter Plan ist und sich wahrscheinlich einfach nicht lohnt. Trotz dieser ganzen Kontrapunkte möchte China dieses Netz bauen und hält daran fest. Warum?
Ja, gute Frage. Also ich kann ja mal einmal sagen, wie Sie das begründen würden. Es gibt Liu Zhenya, der war Chef von dem SGCC, also von diesem Stromnetzbetreiber. Der hat gesagt, mit einem weltweiten Stromnetz würde sich die Welt verwandeln in ein friedliches und harmonisches globales Dorf, eine Schicksalsgemeinschaft für die Menschheit mit ausreichender Energie, blauem Himmel und grünen Landschaften. Den blauen Himmel finde ich besonders toll, weil das hat natürlich Luftverschmutzungsgründe, aber ist so eine schöne Vorstellung, die Windräder überall und dann so ein gigantischer Mast, aber auch
Märchenland.
Märchenland, wirklich.
Klingt aber auch ein bisschen nach Propaganda.
Dieses Unternehmen, das drittgrößte Unternehmen der Welt, wie gesagt, die sind einfach am allerbesten auf der ganzen Welt darin, diese Ultrahochspannungsleitungen zu bauen. Man kann aber auch in China nur begrenzt viele Ultrahochspannungsleitungen bauen. In anderen Ländern könnte man ja aber noch viel mehr bauen. Das heißt, man kann sehr gut diese Technologie, die sehr teuer ist, ins Ausland verkaufen, um sich damit, also um einerseits Geld zu verdienen, weil auch chinesische Staatsunternehmen müssen Geld verdienen, und andererseits, um sich aber auch Einfluss zu sichern, weil wenn man die Kontrolle über ein Stromnetz hat, dann hat man natürlich auch einen ziemlich guten Hebel zu sagen, ja, passt mal auf, dass ihr hier nicht zu wenig Handel mit uns führt, weil ansonsten knipsen wir euch das Stromnetz ab oder so. Und deswegen ist es halt für China sehr attraktiv, diese Technologie zu verbreiten. Unter anderem auch, weil sie dann so Standards bestimmen können. Also wenn man als Unternehmen sagen kann, die ganze Welt muss sich jetzt an unseren Standard halten, dann hat man damit natürlich voll den Vorteil, weil alle anderen Unternehmen, die diese Ultrahochspannungsleitungen bauen können, die müssen dann erstmal gucken, dass sie ihre Technologie an den weltweiten Standard anpassen. Und auch da ist dieses Unternehmen sehr, sehr aktiv in den Gremien, die das weltweit entscheiden, dass ihre Ultrahochspannungsleitungstechnologie als der globale Standard angenommen wird.
Würdest du sagen, das ist eigentlich so ein bisschen eine zweite neue Seidenstraße, die die Chinesen da vorhaben?
Ja, da hat mir die Maria Pastuchowa, die bei E3G arbeitet, ist auch so eine Denkfabrik, die hat das ganz schön formuliert, dass das eben genau das Gleiche ist wie bei der neuen Seidenstraße. Alle profitieren, aber China profitiert am meisten. Das ist schon die gleiche Idee, also weil es ist ja auch, diese Ultrahochspannungsleitungen sind ja auch wahnsinnig nützlich. Also das darf man jetzt auch nicht, China ist ja jetzt nicht irgendwie ultra böse und will die ganze Welt kontrollieren, sondern die haben ja einen Nutzen. Also wenn man zum Beispiel im Amazonas Strom herstellt, dann muss der irgendwie nach Sao Paulo, das ist wahnsinnig weit weg. Und dafür braucht man halt diese Ultrahochspannungsleitungen. Das gleiche Problem hat man tendenziell in Indien oder auch in Russland oder wenn man Sonnenkraft in Afrika oder Sonnenenergie in Afrika herstellt, muss man auch irgendwie dahin bringen, wo das verbraucht wird, tendenziell nach Europa oder in die großen Metropolen. Auch dafür sind diese Leitungen wahnsinnig nützlich, weil die einfach so extrem viel Strom transportieren können. Das heißt, es ist schon so, dass die Länder, in die diese Technologie exportiert wird, davon auch profitieren, aber letztendlich am meisten Geld und Einfluss sichert sich damit halt der chinesische Staat und seine Unternehmen.
Hier bei uns ist es ja auch immer so, dass wenn so große Infrastrukturprojekte gebaut werden, häufig sich Widerstand regt. Ich denke irgendwie da an die Windräder, an neue Schnellstraßen oder wenn jetzt so eine riesige Stromtrasse verlegt wird, dann glaube ich, wären auch viele damit nicht so happy.
Das haben wir ja tatsächlich mit den Südlink-Sachen, die erneuerbaren Strom aus dem Norden nach Süden bringen sollen, die jetzt alle unter der Erde verlegt werden für viel mehr Geld, weil niemand diese Masten im Hinterhof will.
Genau. In China ist es aber nicht so und die Menschen machen dann nichts, wenn einfach durch ihren Vorgarten oder über den Berg, den sie immer sehen, plötzlich so eine Stromtrasse läuft.
Also man muss schon auch sagen, auch in China gibt es Konflikte und die werden dann auch verhandelt, auch in den Gemeinden. Aber wenn man einfach so ein kleines Dorf ist, das so wahnsinnig, also wirklich weitgehend egal ist, dann hat man da keine Wahl. Also dann wird einfach diese Trasse dahin gebaut, die Stromtrasse, und wenn einem das nicht gefällt, dann ist das halt so, ja. Das hat natürlich auch so interessante Folgen, wie zum Beispiel, dass die New York Times berichtet, dass es tatsächlich, wenn man fischen möchte in so einem Teich, der in der Nähe von dieser Leitung liegt, dann kriegt man so kleine Stromschläge währenddessen, weil die Spannung einfach so gigantisch ist, dass die sich in das Wasser, also ich weiß gar nicht, wie man das physikalisch ordentlich sagt,
ja.
aber jedenfalls versetzt man sich da kleine Stromschläge, wenn man dann seine Angel da ins Wasser wirft. Da hat zum Beispiel, also die New York Times zitiert dann einen Fischer, oder wahrscheinlich ist der gar nicht hauptberuflich Fischer, aber jemanden, der da lebt.
Hobbyfischer.
Genau, der da sagt, wenn man fischt, ist es anstrengend, die Angel zu halten, weil sich die Hände sehr taub anfühlen. Das ist
oh
ja auch
Gott.
Wahnsinnig. Aber dann so die, natürlich darf, muss man das dann gleich entschärfen, und dann sagt ein anderer Fischer zum Beispiel, solange man nicht direkt unter der Leitung fischt und die Schnur davon fernhält, dann geht es. Und das ist ja also, allein mit der Vorstellung leben zu müssen, wenn ich fischen gehe, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu nah an die Leitung gehe, weil ich versetze mir die ganze Zeit selber Stromschläge. Das ist ja schon wahnsinnig. Und das sagt auch nochmal, wie, also über was für ein Ausmaß an Strom wir da sprechen, der da transportiert wird.
Ja, das muss gigantisch sein. Ganz schön gruselig, diese Vorstellung. Jonas, ich danke dir sehr, dass du hier bei mir warst im Podcast, und ich muss sagen, der schönste Satz in deinem Text, an den klammere ich mich gerade und deshalb möchte ich den hier nochmal erwähnen, der war: Irgendwo scheint immer die Sonne.
Ja, das stimmt.
Das fand ich so
gerade
passend.
Gerade im Februar in Berlin ist es sehr gut, sich daran zu erinnern.
Das mache ich. Bis bald.
Ja, bis dann. Danke dir.
Und jetzt das Outro. Outro. Das war Reingehen, der Podcast zur Wochentaz und zur Wochenzeitung, die ihr am Kiosk findet. Ich bedanke mich bei Daniel Fromm für den Schnitt und Eva-Lotte Andrea für die Produktion. Falls ihr es noch nicht wusstet, die Taz hat keine Paywall, aber dafür das freiwillige Bezahlmodell Taz zahle ich. Wenn ihr unseren Journalismus unterstützen wollt, könnt ihr das tun unter taz.de/taz-zahl-ich. Stefan und mich erreicht ihr übrigens unter reingehen@taz.de. Wir freuen uns über Lob, Kritik und Wünsche. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Was frage ich jetzt?